ARD.
Mehrere Erkennungsmarken. Also es ist wirklich mittlerweile ein Volkssport. Immer mehr wollen sondeln gehen als Begründung. Naja, das habe ich auf Social Media gesehen, bei TikTok oder bei YouTube. Und letzten Endes will dort jeder einen Schatz finden. Störung der Totenruhe wird dort betrieben. Ja, es findet dort eine Grabschändung sozusagen statt.
Für den Film wart ihr unter anderem auf einem Militaria-Treffen. Was macht man da? Warum geht man da hin?
Ja, warum man dorthin geht, das ist eine gute Frage. Das zieht sicherlich ein gewisses Publikum an. Also völlig absurd fand ich, aber kam mir ein Mann entgegen in einer Uniform, die an die Waffen-SS erinnert hat.
Für Militaria aus dem Zweiten Weltkrieg, also zum Beispiel Orden, Uniformen, Waffen, Flaggen oder Munition, gibt es bis heute viele Sammler. Die zweifelhafte Faszination für Hitler und Co. lassen sie sich viel Geld kosten. Dabei ist das Risiko groß, Fälschungen aufzusitzen. Und das gute Geschäft lockt noch immer viele illegale Raubgräber auf eigene Faust, vor allem in Wäldern, auf Suche zu gehen. Mein Kollege Albrecht Radon war mit versteckter Kamera unterwegs. Hat nach illegalen Raubgräbern gesucht, Sammler und Verkäufer von Nazi-Devotionalien getroffen. Warum das ein echtes Problem ist und für wen, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich grüße dich, Albrecht.
Hallo, Cecilia.
Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es immer montags alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Albrecht, du bist für diese Recherche in eine Welt eingetaucht, die ist offenbar ziemlich aktiv, die Szene, und auch sehr lebendig, aber andererseits auch von außen gesehen eher geschlossen, also für mich zum Beispiel. Für mich ist es völlig fremd. Wie war das bei dir?
Ja, es war ein ziemlich wilder Ritt, den mein Kameramann und ich dahin gelegt haben. Ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwo anruft oder irgendwo klingeln kann und sagen kann, wir würden euch gerne mal begleiten oder euch irgendwelche Fragen stellen. Das heißt, wir sind also sehr investigativ vorgegangen. Wir haben im Internet recherchiert. Wir waren in verschiedenen Foren, haben uns dort sozusagen, ich will nicht sagen eingeschleust, aber halt eben mitgelesen, was denn dort zum Beispiel so verkauft wird. Wir waren mit versteckter Kamera, du hattest es erwähnt, unterwegs. Und uns ist es dann gelungen, tatsächlich bei einem dieser illegalen Schatzjäger auch mit versteckter Kamera zu drehen. Wir hatten einen Hinweis bekommen. Und das war schon ziemlich grotesk, die Situation, die wir dann dort vor Ort erlebt haben. Wir waren unter anderem auch auf einem Militariamarkt oder einem Militärtechniktreffen, haben dort auch wieder mit versteckter Kamera gedreht, auch verrückte Situationen erlebt. Und ein Highlight war auch letzten Endes gewesen, mit der Kriegsgräberfürsorge zu drehen, in einem Wald in der Oberlausitz. Und ich durfte dort dabei sein, als da ein gefallener deutscher Soldat ausgegraben wurde.
Du hast es gerade gesagt, Albrecht, für den Film, der ist zu sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek und auf YouTube, wart ihr unter anderem auf einem Militaria-Treffen, Militärtechnik-Treffen in Sachsen. Ihr habt da gefilmt mit versteckter Kamera. Wie muss man sich das vorstellen? Also wer ist da dort? Wer besucht das? Was macht man da? Warum geht man da hin?
Ja, warum man dorthin geht, das ist eine gute Frage. Das zieht sicherlich ein gewisses Publikum an. Also sicherlich Leute, die ein Interesse an historischen, militärhistorischen Gegenständen haben. Wir waren an 2 Tagen da, kurz nach der Eröffnung, an einem Freitag war das gewesen, sind wir dort aufgeschlagen, haben mit versteckter Kamera gedreht. Und da waren also verschiedene Verkaufsstände aufgebaut. Es gab militärische Fahrzeuge zu sehen. Man konnte im Wald, wie ich dann festgestellt habe, auch mit einem Panzer fahren. Also da fuhr auf einmal ein Panzer rum und hatte uns jemand irgendwie gesagt, geht mal da hinten hin, und war dann völlig verdutzt. Es ratterte und dann fuhr da so ein Panzer durch den Wald. Also völlig absurd.
Das heißt, jemand hat privat einen Panzer dorthin gebracht?
Also wer das jetzt genau war, aber im Rahmen dieser Veranstaltung wurde organisiert, dass dort jemand einen Panzer vorbeigebracht hat. Und man konnte, wenn man wollte, ich glaube, gegen ein kleines Aufgeld oder Trinkgeld konnte man dann Panzer fahren. Ich glaube, am nächsten Tag wurde sogar ein Hubschrauberrundflug angeboten, ja. Es gab dann halt eben auch so verschiedene, ja, wie soll ich das sagen, Situationen, wie zum Beispiel ein Lazarett, was nachgebaut war. Und Leute liefen dann halt eben auch in gewissen, sage ich mal, Uniformen von früher rum. Schausteller sozusagen waren da. Und ja, das Publikum, schwierig zu sagen. Also ich habe auch schon, glaube ich, normale Besucher gesehen, aber da liefen mir halt eben auch Leute in Uniformen entgegen, wo mir nicht ganz klar war, sind das jetzt Schausteller, also Teil dieser Veranstaltung, oder sind das ganz normale Besucher? Also völlig absurd fand ich, da kam mir ein Mann entgegen in einer Uniform, die an die Waffen-SS erinnert hat. So. Und ob das nun, wie gesagt, Schausteller war oder normaler Besucher, weiß ich nicht, aber so oder so finde ich es ziemlich fragwürdig, in so einer Uniform rumzurennen. selbst wenn der Kontext als Schausteller gegeben sein sollte oder gewesen war. Genau, also wie gesagt, viele Verkaufsstände, man konnte dort eben verschiedene Devotionalien kaufen, die alle so einen militärhistorischen Bezug haben. Es gab Uniformen, gut, das waren jetzt eher neuere Sachen, Tarnfleck-Sachen konnte man kaufen, man konnte verschiedene Fahnen kaufen. Es gab dort zum Beispiel Reichskriegsflaggen, beliebt bei Rechtsextremisten. Es gab dort zum Beispiel, ein Stand hat nur Schilder verkauft, solche Emaille-Schilder. Da stand zum Beispiel drauf, deutsches Reichsgebiet, Wehrmacht, Lanzer und so weiter, womit auch ganz klar war, welches Publikum angesprochen werden sollte. Es gab Fake-Handgranaten zu kaufen, es gab aber halt eben auch selbstgefundene Gegenstände, also die dort Leute im Boden gefunden haben, zu kaufen. Ich habe einen Stahlhelm gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg, der wurde für 30 Euro angeboten. Es gab Erkennungsmarken, da werden wir uns sicherlich später noch drüber unterhalten, über das Thema von der Waffen-SS. Und ein Highlight, sage ich jetzt mal mehr oder weniger im negativen Sinn, was heißt im negativen Sinn, aber mir wurde eine Fahne der NSDAP angeboten und angeblich eine Originalfahne. Und der Verkäufer hat diese Fahne dann ausgerollt. Und da war dann auf einmal ein riesengroßes Hakenkreuz zu sehen. Es ist also eine absurde Situation. Ich stehe da an dem Stand, die Fahne wird ausgerollt und bin da so einem riesengroßen Hakenkreuz, stehe ich quasi gegenüber.
Mhm. Aber sowas wie jetzt ein Hakenkreuz, das sind doch auch verfassungsfeindliche Symbole. Darf man das überhaupt verkaufen? Wie ist denn da die Lage?
Ja, also verkaufen, nach meiner Recherche darf man das alles schon. Letzten Endes braucht man bloß mal über Flohmärkte zu gehen. Findest du immer solche Stände, auch eben Stände mit Militaria und eben auch mit genau solchen Devotionalien. Die müssen aber, diese verbotenen Symbole wie Hakenkreuze oder SS-Runen, die müssen abgeklebt sein. Dann darf man die auch verkaufen. Aber in dem Fall, die Fahne ausgerollt, das Hakenkreuz war zu sehen, ist nach meiner Recherche verboten. Und wie ich mittlerweile auch weiß, ermittelt die Polizei auch in diesem Zusammenhang. Die PD in Görlitz hat da die Ermittlungen aufgenommen. Mit der Hakenkreuzfahne alleine diese eine Tatsache, das ist jetzt im ganzen Beitrag, ist das ein Satz. Die hat mich, glaube ich, 2 Wochen Recherche gekostet, weil ich mich an verschiedene Behörden wenden musste, bis dann klar war, ja, das ist verboten.
Und der Veranstalter, der dieses Treffen veranstaltet hat, was sagt der dazu? Den müsst ihr ja angefragt haben.
Den habe ich nicht im Vorfeld angefragt, aber im Nachgang natürlich mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert, unter anderem auch mit diesem zur Schaustellen von diesen verbotenen Symbolen. Und da war die Antwort sinngemäß gewesen, dass er mit den von mir genannten Punkten könne man nichts anfangen. Und man verwies da auf eine Platzordnung, die es gegeben hätte. Die hätte wohl auch überall ausgehangen. Und da war wohl klar geregelt in dieser Platzordnung, was verboten und was legal ist. Zusätzlich hätte man einen Sicherheitsbeauftragten engagiert, der die Einhaltung der Platzordnung kontrolliert hätte.
Du hast ja gesagt, ihr habt dort mit versteckter Kamera gedreht. Wenn ihr das nicht gemacht hättet, ihr hättet ja vielleicht sogar auch anfragen können. Weiß man nicht, ob es eine Drehgenehmigung gegeben hätte. Meinst du, ihr hättest dieselben Sachen gesehen, zum Beispiel die Hakenkreuzfahne?
Da bin ich mir absolut sicher, dass wir das nicht so erlebt hätten. Und genau deswegen haben wir uns auch nicht angemeldet. Also man hätte sich anmelden können. Da gab es dort vorne am Einlass wohl ein Hinweisschild, Presse anmelden. Also das wäre wohl auch erlaubt und auch gewünscht gewesen, keine Ahnung. Aber vollkommen klar, dass wir dort mit offener Kamera niemals diese Situation so erlebt hätten, wie wir sie erlebt haben. Und deswegen haben wir uns einfach im Vorfeld dazu entschlossen, mit versteckter Kamera zu drehen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Verkäufer, weil er, glaube ich, schon genau weiß, was da verboten ist und was nicht, diese Fahne nicht so ausgerollt hätte. Und wir wären auch nicht so in die Gespräche gekommen mit den Leuten.
Dieses Militärtechniktreffen, Albrecht, das ist in Bernsdorf gewesen. Ja. Das ist ein Ort in Sachsen. Ist das ein speziell sächsisches Problem?
Das ist kein speziell sächsisches Problem. Nee, das kann man so auf gar keinen Fall sagen. Die Szene, Militaria-Szene oder die Szene dieser illegalen Schatzjäger, das ist ja ein Teil der Militaria-Szene, die sind deutschlandweit, die sind europaweit, die sind weltweit vertreten. Also das ist kein sächsisches Problem. Wir wussten aber von dieser Veranstaltung und wir hatten eine gewisse Ahnung, dass dort diese Verkaufsstände sind und dass es dort vermutlich Dinge zu kaufen gibt, die nicht ganz legal sind, sage ich mal vorsichtig. Und das wollten wir uns anschauen. Generell wollten wir tiefer in diese Szene eindringen vor Ort. Und deswegen dachten wir uns, wir fahren da mal nach Bernsdorf. Eine Sache wollte ich auch noch sagen, weil du gefragt hattest, wer kommt da so hin? Also ich hatte ja gesagt, dass dort eben ganz viel in Uniform aufgeschlagen sind, dass es Verkaufsstände gab. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Mann gesehen, der hatte ein T-Shirt an, da stand Defend Europe mit einem Maschinengewehr drauf. So, und Botschaft relativ klar. Ich habe dann auch dieses T-Shirt versucht zu googeln, habe das im Internet Internet ansatzweise so in dieser Form gefunden. Das wurde dann von, sag ich mal, vorsichtig rechtsoffenen Shops im Internet auch verkauft. Und die Botschaft darauf, wie gesagt, klar, die als rechtsextrem eingestufte identitäre Bewegung hatte auch mal eine Kampagne, die hieß auch Defend Europe, wo es darum geht, die Bootsflüchtlinge zurückzudrängen auf dem Mittelmeer. Also nur mal so, was das für Leute dort angezogen hat.
Die Frage, ob jeder, der sich für diese Sachen interessiert, gleich als Nazi zu bezeichnen ist, die klären wir später. Lass uns mal noch bei den Sachen bleiben, Albrecht, die man da kaufen kann. In dem Film kann man sehen, einen verrosteten Stahlhelm oder Erkennungsmarken. Wo kommt dieser ganze Kram eigentlich her? Sind das alles Dachbodenfunde?
Naja, es ist immer schwierig zu sagen, wo kommen die Sachen her. Die Dinge, die ich dort gesehen habe, habe natürlich gefragt den Verkäufer, wo hast du das denn her? Und im Falle des Stahlhelms meinte der Verkäufer, er hätte diesen Stahlhelm in der Dahme selber gefunden. Dahme ist ein Fluss in Brandenburg. Ob er das jetzt ertaucht hat oder ob er drüber gestolpert ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ein Stahlhelm für 30 Euro, der war schon ziemlich löchrig, gab es im Angebot. Er hatte dann auch mal Magazine, also für Patronen, für ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, K-43 heißt dieses Gewehr. Das gab es auch im Angebot und auch diese Erkennungsmarke, über die ich schon gesprochen hatte. Also ich habe mehrere Erkennungsmarken, wurden mir angeboten und in den allermeisten Fällen waren das angeblich selbstgefundene Dinge, die dort zum Beispiel auf ehemaligen Kriegsschauplätzen wie in Halbe mit so einer Sonde, mit so einem Metalldetektor gefunden worden sind.
Also da gehen Leute los mit einem Metallsuchgerät. Genau. Durch die Wälder vermutlich größtenteils und suchen im Boden. Genau. Nach solchen Gegenständen.
Sogenannte Botenfunde.
Genau. Bei denen dann ja auch fast immer menschliche Überreste liegen.
Das kann passieren, das ist nicht immer der Fall. Aber wenn menschliche Überreste dabei sind und die diesen Toten weggenommen werden, also Stahlhelme und vor allen Dingen Erkennungsmarken, dann ist das wirklich A, kriminell und B, auch wirklich tatsächlich nicht gut aus vielerlei Gründen. Zum einen Störung der Totenruhe wird dort betrieben. Ja, es findet dort eine Grabschändung sozusagen statt und die werden einfach komplett ausgeraubt. So, weil die Leute, die das tun, entweder Interesse haben, sich das selber in die eigene Sammlung zu legen, eine Freude daran haben oder aber es, weil es einen Markt dafür gibt, diese Dinge verkaufen. Und das größte Problem ist vielleicht gar nicht mal der Stahlhelm oder irgendwelche Orden, die weggenommen werden. Das größte Problem sind die Erkennungsmarken, weil die Erkennungsmarken machen diese Soldaten erkennbar. Die wurden damals den Soldaten gegeben, um im Falle eines Todes, ihres Todes, dann später erkennbar zu sein. Und wenn das natürlich weggenommen wird, dann hat die Kriegsgräberfürsorge, die sich ja um die Bergung dieser toten Soldaten kümmert, keine Chance, diese Leute mehr zu identifizieren und viele Schicksale bleiben damit für immer offen.
Und du selbst, das sieht man im Film, hast dir mal so eine Sonde ausgeborgt und bist da mal losgelaufen. Schlägt es häufig an?
Also im Prinzip hörst du ständig irgendwie so ein Störgeräusch. Man muss ja schon so ein bisschen sich mit dem Thema befassen. Ich habe dann gelernt, also die Sonde, es ist eine Spule, die erzeugt ein Magnetfeld und reagiert sozusagen auf metallische Gegenstände im Boden. So. Und du hörst ein Geräusch, so ein Störgeräusch über den Kopfhörer und siehst einen Leitwert, nennt sich das, auf dem Display. Und ab einem gewissen Wert, ich glaube 69 oder so, ist es interessant, weil das zeigt dann Buntmetalle an. Und Buntmetalle sind zum Beispiel Erkennungsmarken, sind Orten und so weiter. Und das ist das, was vor allen Dingen eben gesucht wird. Ja, genau.
Und dann gibt es einen Piep.
Und dann, genau, piept's.
Albrecht, was ja gerade bei solchen Devotionalien, gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, immer im Raum steht, ist auch die Frage nach der Gesinnung. Kann man sagen, dass jeder, der sich für solche Militaria interessiert oder sie sammelt, ein Nazi ist?
Nein, also das kann man auf keinen Fall so behaupten. Zum einen heißt Militaria nicht automatisch, dass man nur Gegenstände aus der NS-Zeit sammelt. Viele sammeln beispielsweise alles, was mit der NVA zu tun hat. Und selbst wenn man sich aber auf das Sammeln von NS-Devotionalien spezialisiert hat, heißt das nicht automatisch, dass man gleich ein Neonazi ist. Aber ich habe bei meiner Recherche schon festgestellt, dass einige in der Militaria-Szene unterwegs sind, die zumindest rechtsoffen sind oder keine Probleme mit rechtsextremer Symbolik haben. Und wie gesagt, ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir waren in verschiedenen Foren im Internet unterwegs. Wir waren auf diesem Markt gewesen und dort war ganz klar zu erkennen, sage ich mal, wo das Hauptinteresse im Verkauf liegt und was die Leute besonders anzieht. Und genau mit diesen Gegenständen, ist offensichtlich ein großer Markt, kann man besonders viel Geld machen. Also so eine Erkennungsmarke der Waffen-SS kann, wenn es eine seltene ist, schon im vierstelligen Bereich liegen. Und wenn es dann spezielle Orten sind oder keine Ahnung, was es da noch alles so gibt, können die Preise also schon wirklich sehr nach oben gehen. Ja.
Du hast dann aber jemanden getroffen, wo ganz klar ist, wo die Gesinnung
ist. Dessen Gesinnung war relativ deutlich, ja. Das ist so, war ein riesengroßer Zufall. Also, man muss ja sagen, wir sind auf gut Glück nach Brandenburg gefahren und wir hatten einen Tipp vorher bekommen, wo man denn diese Leute im Wald treffen könnte. So. Und da haben wir uns 2 Tage gegönnt, waren an verschiedenen Orten, aber es war die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das heißt, wir haben dort tatsächlich leider keinen gefunden. Wir haben aber ganz viele Leute im Wald auf den Fußwegen gesehen, die gesagt haben, ja, wir beobachten diese Leute immer wieder mit ihren Metallsonden im Wald. Genau. Und durch Zufall treffe ich eine ältere Dame, die mir genau das auch wieder geschildert hat, dass sie die Leute immer wieder sieht, wollte aber nicht vor die Kamera treten, meinte aber, Mensch, ihr müsst mal in Halbe zu Familie X fahren. Die kennt sich da aus oder hat Kontakt zu diesen Leuten so und hatte eine ungefähre Adresse. Und dann bin ich mit meinem Kameramann los, haben noch ein bisschen im Ort rumgefragt und haben tatsächlich die Adresse gefunden. Ich habe den Namen auf dem Namensschild gelesen und durch Zufall kam die Familie auch gerade. Und wir haben uns im Vorfeld schon ausgemacht, wie gehen wir denn vor? Klar, versteckte Kamera, um nicht aufzufliegen, und haben uns dann selber als Schatzsucher ausgegeben. So, und dann kam der Mann. Der war dann relativ redselig und erzählte halt, ja, er selber hätte ja auch schon in Halbe relativ viel gesucht. Halbe, muss man wissen, war die Kesselschlacht von Halbe. Eine der größten Schlachten mit am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ganz, 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 ganz viele Tote. Ungefähr 60.000, sagt man, sind gefallen. Und es liegen wohl noch immer Tausende dort in Halbe im Waldboden verscharrt. Und ja, für die illegalen Schatzjäger oder Grabräuber ist das natürlich eine Art Eldorado, da zu suchen. Er meinte, er hätte da auch schon ganz oft gesucht. Das wäre aber mittlerweile relativ abgegrast. Und dann dachte ich mir, frag doch mal nach so einem Metallsuchgerät, ob er auch eins hat. Und da meinte er, na komm mal mit. Hat mich zu seinem Schuppen mitgenommen und kam tatsächlich dann mit so einem Metallsuchgerät raus, was er mir für 200 Euro angeboten hat. Also ich hätte dieses Metallsuchgerät kaufen können. Er selbst sei nicht mehr so aktiv und wollte sich dann von diesen Gegenständen trennen. Und dann macht er diese Tür vom Schuppen auf. Und ich denke, ich sehe nicht recht. Also die ganze Tür voller Symbolik, dass ich wirklich schlucken musste. Ne? Eine riesengroße 88 war dort an der Tür angebracht. Ne? Ein Code in der rechtsextremen Szene für Heil Hitler. Direkt darunter ein riesengroßer Aufkleber NS-Zone. Deutschland Multikulti, wir bleiben braun. Direkt darunter ein riesengroßes SS. Ja, also ganz klare rechtsextreme Symbolik. Dann bin ich so ein bisschen in diesen Schuppen mit reingekommen. Da hat man gesehen, eine große Fahne des Deutschen Kaiserreichs mit der Aufschrift Nationaler Widerstand. Also vollkommen klar, welche Gesinnung dort vertreten war bei dem Herrn. Ja, und er erzählte weiter, dass er viele Freunde hat, die auch jetzt gerade in dem Augenblick in den Wäldern unterwegs wären, um halt eben mit Metallsuchgeräten wieder auf Schatzsuche zu gehen. Ja. Also kannst du dir nicht ausdenken, absoluter Zufallstreffer, Reporterglück, wie man so schön sagt, genau, aber sehr erhellend.
Was kann man dann auch alles sehen in deinem Exactly-Film, in der ARD-Mediathek und auf YouTube, wie es da in dieser, wie du ja im Film auch sagst, sogenannten Wolfsschanze aussieht? Ihr habt da mit versteckter Kamera gedreht, die Aussagen des Mannes sind aus dem Gedächtnis protokolliert, der machte jetzt überhaupt nicht den Eindruck, als sei ihm seine Gesinnung in irgendeiner Art und Weise peinlich oder müsse er die verstecken?
Wirklich überhaupt gar nicht. Also ich frage mich tatsächlich, wenn dann mal dort Leute hinkommen, Freunde, Bekannte, wahrscheinlich sind das alles Gleichgesinnte, keine Ahnung, oder auch mal eine Behörde dorthin kommt und er macht seinen Schuppen auf und diese Symbolik ist zu sehen. Halleluja. Also das war schon wirklich sehr schräg und ich habe dann einen Insider aufgetrieben, der diesen Mann quasi für mich identifiziert hat, weil ich natürlich wissen wollte, wer ist das? Ist der vielleicht politisch aktiv, was er wohl angeblich nicht ist, aber er ist in Halbe als Rechtsextremist bekannt. Und in dem Schuppen, der übrigens den Namen Wolfsschanze trägt, also der Name des ehemaligen Führerhauptquartiers dort in Polen, dort würden sich regelmäßig Gleichgesinnte treffen.
Der ist ja schon mal zu sehen gewesen in einem Beitrag, den du für das ARD-Magazin Fakt gemacht hast und auch für das MDR-Nachrichtenmagazin Exakt. Gab es irgendwie Beschwerden oder Rückmeldungen? Hat er sich gemeldet?
Nee, überhaupt nicht. Also doch, mein Insider hat mir dann berichtet, dass er sich gar nicht so sehr über den Inhalt beschwert, aber dass er mir auf den Leim gegangen ist. Das war wohl seine Beschwerde gewesen, ja.
Der Markt für diese Militarier, der wächst und Experten schätzen, dass Zehntausende unterwegs sind, um nach Überbleibseln aus Weltkriegen, aus anderen Kriegen suchen, bis heute im Boden, aber auch auf andere Art und Weise. Und wie groß dieses Problem ist und warum es zugenommen hat, darüber habe ich mit Martin Bayer gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
In der Tat ist das das große Problem für uns als Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dass die Identifizierung dann mit einfach nicht mehr möglich ist oder fast nicht mehr möglich sein kann. Wenn wir noch umbetten, und das ist aktuell im Jahr ungefähr 15.000 Tote, können wir ein Drittel davon, also circa 5.000, tatsächlich noch identifizieren, die Schicksale klären und die Angehörigen benachrichtigen.
Jetzt gibt es ja einen Markt für solche Devotionalien. Wir sehen das auch in dem Film von Albrecht Radon. Da wurde zum Beispiel eine Erkennungsmarke eines ehemaligen SS-Angehörigen angeboten. Die sollte 100 Euro kosten. Es stellt sich dann auch als vermutliche Fälschung heraus, muss man sagen. Sie als Experte, was sagen Sie zu so einem Preis?
Bei dem Preis dachte ich mir tatsächlich, na, wenn die mal echt ist, weil das wurde ja von Leuten verkauft, die, naja, das offenbar nicht zum ersten Mal gemacht haben. Das kann eigentlich fast nur eine Fälschung sein, weil auf dem Markt liegen so SS-Marken bei 300, 350, 400 Euro und mehr. Die war ja auch noch in einem exzellenten Zustand. So denke ich mir, ja gut, wo soll sowas herkommen? Also solche Marken werden deutlich teurer angeboten, gerade von der SS, die auf dem Markt teurer gehandelt werden als in Anführungszeichen normale Wehrmachtssoldaten.
Herr Bayer, inwieweit wissen Sie denn, dass solche Devotionalien wie Erkennungsmarken oder Stahlhelme oder vielleicht auch Gürtelschnallen im Umlauf sind?
Einerseits ist der Markt natürlich ein geschlossener und wir bewegen uns jetzt nicht unmittelbar auf diesen Markt, aber es geschah jetzt schon im Rahmen meiner Geschäftsführertätigkeit mehrere Male, dass man irgendwann mal einen Anruf bekam und dann hieß es, ja, guten Tag, ich hätte hier so 60, 65 Erkennungsmarken, darunter auch ein paar von der SS, was zahlen Sie uns denn? Und da muss ich leider groß enttäuschen, weil wir zahlen nichts dafür. Das zum einen und zum anderen ärgert es mich natürlich sehr, weil es schlichtweg heißt, dass bei diesen 60, 65 Personen, wie viel auch immer, keine Identifikation mehr möglich ist und damit sind diese Grablagen zerstört. Selbst wenn man dann noch weiß, wo die Toten liegen, können sie im besten Fall eben geborgen werden und als unbekannte Tote begraben werden.
Jetzt ist es ja so, dass das ein Problem ist, was zunimmt, haben Sie mir gesagt. Also dass es immer mehr auch dieser Raubgräber gibt. Woran liegt es denn?
Einerseits haben wir natürlich eine gute Verfügbarkeit dieser Metallsuchgeräte. Diese Metallsuchgeräte, diese Detektoren, die gibt es aber schon seit einer ganzen Weile. Wichtiger ist dafür eher der Markt und damit die Vernetzung. Früher musste man ja auf spezielle Orte gehen, wo man sowas angeboten bekommt. Vielleicht gab es mal eine Kleinanzeige in der Zeitung. Heutzutage gibt es eben das Internet und das heißt, es gibt einen weltweiten Markt, es gibt einen sehr, sehr großen US-Markt, über den sehr, sehr viel verschoben wird, verkauft wird, die das auch so ein bisschen gelassener sehen wie unser eins hier mit verfassungsfeindlichen Organisationen, Symbolen etc. pp.
Und dann gibt es auch noch einen neuen Markt, haben Sie mir erzählt.
Ja, in der Tat gibt es einen neuen Markt, mit dem man lange Zeit gar nicht gerechnet hat, und zwar China. Einerseits gibt es dort natürlich eine zunehmende Mittelschicht, eine Oberschicht, die sich sowas auch leisten kann. Bei den Chinesen hat das auch zum Teil damit zu tun, dass die aktuelle Regierung sehr nationalistisch auch agiert, dass der Zweite Weltkrieg, gerade auch der Krieg gegen Japan, immer stärker in Fokus gerückt wird als Abwehrkampf gegen den Westen im Allgemeinen und natürlich im Japan im Besonderen. Und da ist es zu bemerken, dass zum Beispiel die Helme, die eben auch die deutsche Wehrmacht getragen hat im Zweiten Weltkrieg, davor an China geliefert worden sind. Und es gibt dann einige neue Filmproduktionen Chinas, die eben dann den Kampf um das chinesische Heimatland entsprechend zeigen, mit Soldaten, wo man meinen könnte, huch, haben die sich irgendwie verirrt, haben die was anderes Falsches an? Aber nein, die hatten tatsächlich auch diese Stahlhelme, wie man sie eben ikonografisch von den deutschen Soldaten kennt, an.
Es gibt in Halbe in Brandenburg einen großen Friedhof für Kriegstote. Das ist so ein Friedhof, gibt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Das ist eigentlich eine Ausnahme, oder?
Das ist in der Tat eine Ausnahme, weil für die DDR war der Zweite Weltkrieg die Grundlage für den eigenen Staat, aber mit einem Selbstverständnis als antifaschistischer, antimilitaristischer Staat. Man erinnerte an die gerne kommunistisch-sozialistischen Widerstandskämpfer, aber nicht so gerne an die Shoah, auch nicht so gerne an die eigenen Kriegsopfer ziviler Natur oder an die eigenen Soldaten. Kurzum, es gab eben nicht sehr viele Kriegsgräberstätten. Und eine Ausnahme in der Form bildet da wirklich die große Kriegsgräberstätte in Halbe. Und in Halbe liegen nun mehr als 25.000 zivile wie militärische Opfer dieser Schlacht. Also es ist eben nicht nur, dass da tote Soldaten liegen, sondern auch sehr viele zivile Opfer. Und auch jetzt ist es eben noch so, dass weiterhin Tote gefunden werden, Jahr für Jahr, sodass wir einmal im Jahr, ungefähr zum Jahrestag der Schlacht, Ende April, eine Einbettung machen. Dieses Jahr waren es 103 Tote, die wir zur Ruhe betten konnten.
Das heißt also, Herr Bayer, es gab in der DDR so etwas wie die Kriegsgräberfürsorge nicht.
Das ist korrekt. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde 1919 in Berlin als Verein gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, um sich um die Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs zu kümmern. In den westlichen Besatzungszonen durfte der Volksbund sehr bald seine Arbeit wieder aufnehmen, konnte wieder anfangen, die neuen Toten zu bestatten, von Notbegräbnissen in ordentliche Kriegsgräberstätten ein würdiges Grab zu geben. In der sowjetischen Besatzungszone und dann später in der DDR war der Volksbund eine verbotene Organisation, durfte also offiziell nicht agieren. Und damit gab es eben eine clandestine Zusammenarbeit zwischen dem Volksbund aus Deutschland, West mit der evangelischen Kirche in der DDR.
Jetzt ist der Zweite Weltkrieg seit 80 Jahren, in diesem Jahr seit 80 Jahren vorbei. Man könnte ja auch denken, es sind jetzt alle Opfer geborgen.
Das glauben tatsächlich viele und immer wieder wird der Volksbund ja mit der Frage konfrontiert, warum gibt es euch denn eigentlich noch, seid ihr so ein Gräber-Gärtner-Verein? Das sind wir natürlich nicht. Wir haben allein über 1 Million bekannter Grablagen, wo man also quasi nur hingehen müsste und graben kann, und über 1 Million unbekannter Grablagen, wo man nur weiß, auf diesem Schlachtfeld hörte man zum letzten Mal vom Gefreiten Schulze, vom Obergefreiten Müller, der muss da vermutlich gefallen sein, aber wo genau, wissen wir nicht. Aber das heißt eben auch, dass wir jetzt immer noch die Aufgabe haben, den Toten ein würdiges Grab zu geben. Nach Kriegen ist es immer so, dass beide Seiten Tote haben, Tote zu beklagen haben, Familien zerrissen worden sind, Angehörige leiden. Und dieses Leid hat eben auch was Verbindendes, sodass wir dann letztendlich eine Versöhnung hoffentlich hinbekommen.
Albrecht Martin Bayer vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge Berlin sagt, es gibt immer weniger direkte Angehörige. Das ist ja klar, der Krieg ist jetzt in diesem Jahr 80 Jahre zu Ende, der Zweite Weltkrieg. Aber es gibt immer noch Angehörige und du hast auch welche getroffen.
Ja, also ich habe im Rahmen dieser Recherche vor dem Waldfriedhof, das ist ja eine der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland, da ist auch noch ein ziviler Friedhof, und dort habe ich eine ältere Dame getroffen, deren Mann, 98 Jahre, in diesem Jahr verstorben ist. Der hat im Alter von, ich glaube, 17 oder 18 Jahren im Kessel von Halbe gekämpft. Der hat überlebt zum Glück, der wurde verwundet, kam auch durch wiederum andere glückliche Umstände nicht in russische Kriegsgefangenschaft. Ich will nur sagen, der ist dieses Jahr gestorben und mit der Frau habe ich gesprochen. Also dann, man sieht, es gibt da immer noch direkte Angehörige. Und im Rahmen einer früheren Recherche 2019 habe ich schon mal auf dem Waldfriedhof gedreht und habe dort auch eine ältere Dame getroffen, deren Vater gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst. Also sie weiß nach wie vor nicht, was ist aus ihrem Vater geworden, wo ist der gefallen, wo liegt der, in welchem Boden. Und sie meint, dass es also für sie schon und für die Familie sehr, sehr wichtig wäre zu wissen, was mit dem Papa passiert ist. Und sie wünschte sich, dass er gefunden wird, identifiziert wird und dann ein Grab mit seinem Namen bekäme. Und solche Geschichten habe ich immer wieder gehört.
Ja. Und dass das so ist, dass ja immer noch sehr viele geborgen werden, das hat uns ja gerade Martin Bayer auch erzählt.
Ja.
Und auch nochmal dieses Problem, dass wirklich ohne diese Erkennungsmarken, warum auch immer die so beliebt sind, hast du rausgefunden, warum ausgerechnet diese Erkennungsmarken so ein Verkaufsschlager sind?
Ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen, was die Faszination speziell an Erkennungsmarken ist. Es ist Teil dieser Dinge, die dort gesammelt werden. Und das ist wahrscheinlich, weil es was ganz Persönliches ist, ist das halt wahrscheinlich so ein gewisser Reiz. Und ich sag mal, gerade diese Marken der Waffen-SS, die sind relativ selten. Das ist bei denen, steht bei den Sammlern relativ hoch im Kurs. Aber im Prinzip ist es ja wie ein Personalausweis, den man findet, den man dann diesem Toten klaut. Und völlig egal, auch ob ich jetzt einen Toten dazu habe oder nicht, oder finde zu dieser Erkennungsmarke. Ich finde dort eine Art Ausweisdokument, was ich mir selber in die Sammlung lege oder was ich dort für viel Geld verkaufe. Also ich finde, das gehört sich einfach nicht. Das Problem bei diesen selbstgefundenen Gegenständen, wie zum Beispiel Stahlhelm und Erkennungsmarke, ist ja auch Folgendes. Wenn ich jetzt so eine Erkennungsmarke finde, egal auf welche Art und Weise, bin ich eigentlich verpflichtet, diese weiterzugeben an das Bundesarchiv, weil das Bundesarchiv in Berlin, die haben Listen, die können nachschauen und können mit Glück so eine Erkennungsmarke einer Person zuordnen. So, die Verpflichtung gibt es. Jetzt habe ich aber auch immer wieder gehört, ja, aber das Schicksal des Soldaten war ja eigentlich geklärt gewesen, deswegen darf ich jetzt diese Marke auch verkaufen. Und das ist ein Trugschluss. Das hat mich allerdings auch wirklich Wochen an Recherche gekostet, um rauszufinden, wem gehört jetzt eigentlich so eine Erkennungsmarke oder auch so ein Stahlhelm. Und de facto ist es so, Das sind alles Gegenstände, die wurden früher an die Wehrmachtssoldaten ausgegeben. Das heißt, es war Reichsvermögen. Und dieses Reichsvermögen ist jetzt, laut Grundgesetz, Bundesvermögen, ist also in das Eigentum der Bundesrepublik übergegangen. Das heißt, Erkennungsmarke und auch Stahlhelm und alle diese anderen Dinge, die da eben so an die Soldaten zum Beispiel ausgegeben worden sind, das gehört jetzt der Bundesrepublik Deutschland und darf, wenn ich das finde, egal auf welche Art und Weise, nicht einfach so behalten und zum Beispiel verkaufen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein U-Boot finden würdest, Cecilia, wäre nicht deins.
Schade eigentlich.
Ja, genau.
Aber das klingt jetzt auch ganz schön aufwendig, das alles rauszufinden, Albrecht.
Rauszubekommen, wem gehört Erkennungsmarke, wem gehört Stahlhelm, das hat mich, glaube ich, sogar 3 Wochen gekostet. Fast tagtäglich, selber recherchiert, Leute angeschrieben. Und mir wurde dann sogar gesagt von der zuständigen Behörde heran, die sind der erste Journalist, der das anfragt. Unsere Kollegen waren da so ein bisschen überfordert. Und letzten Endes ist dann zuständig für dieses Bundesvermögen, ehemals Reichsvermögen, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die haben dann in einer E-Mail nach mehreren Wochen sich klar positioniert und hatten aber, das fand ich auch wieder ganz lustig, vermieden, das Wort Erkennungsmarke in der E-Mail zu erwähnen. Deswegen dachte ich mir, zentraler Punkt in der Berichterstattung, bei meiner Recherche, jetzt rufst du nochmal an und fragst nach, ob das für Erkennungsmarken auch gilt. So, und das hat mir dann die Sprecherin bestätigt und meinte halt, Herr Radon, ja, die Kollegen haben ehrlich gesagt jetzt Angst, dass sie überhäuft werden mit Erkennungsmarken. So, ne? Also solche absurden Situationen haben sich da bei der Recherche halt irgendwie ergeben.
Lass uns nochmal zurückgehen, Albrecht, zu deiner Recherche vor Ort. Du bist ja auch unterwegs gewesen mit der Kriegsgräberfürsorge, also im Wald. Diesmal warst du in der Lausitz, in Sachsen,
genau.
In der Oberlausitz,
ja.
Mit Joachim Koslowski unter anderem, mit dem Team von Joachim Koslowski, die solche menschlichen Überreste bergen. Für mich stellt sich erstmal die Frage, Albrecht, wer wissen die überhaupt, wo sie suchen müssen?
Es gibt immer wieder Hinweise von Zeitzeugen, die dann abgearbeitet werden. Und man hat es ja gerade auch im Interview von Herrn Bayer gehört, dass also viele Grablagen auch schon bekannt sind. Man kommt da quasi gar nicht hinterher oder man hat genügend zu tun, um das alles abzuarbeiten. Und in diesem Fall, besonders interessant, gab es sozusagen einen illegalen Sondler, der dort in dem Wald, gab es wirklich hunderte Angrabungen, weiß nicht, ob das jetzt so alles von dem einen Sondengeher gewesen ist oder von mehreren, aber auf jeden Fall ein illegaler Sondengeher hat diese Grablage gefunden und hat sich tatsächlich dann selbst irgendwie gemeldet, offensichtlich aber auch ganz viel mitgenommen aus dieser Grablage, die ich dort besuchen durfte und scheinbar unwesentliche Dinge zurückgelassen. Und so wusste aber die Kriegsgräberfürsorge, okay, hier liegen jetzt Tote, hier können wir jetzt graben und die Soldaten bergen, ja.
Das scheint ja offenbar auch immer wieder zu passieren, dass die dorthin kommen und auch richtig schon sehen, dass da schon jemand da gewesen ist. Also in deinem Film erklärt ja das Joachim Koslowski ziemlich einprägsam, indem er auch auf die Vegetation zeigt und sagt, hier kann ich das genau sehen.
Das geübte Auge sieht das. Ob ich das jetzt im Wald erkennen würde, sei mal dahingestellt. Aber Herr Koslowski hat da mittlerweile nun jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung. Der sieht sowas.
Man sieht hier eine absolut veränderte Vegetation. Man sieht eine Aufgrabung, Ausgrabung sogar. Wenn Sie mal dort rüber schauen, sehen Sie da so eine Klarsichtscheibe.
Ach, von, das hier.
Genau, von der Gasmaske. Das sind so Dinge, die sind hier mal aufgewühlt worden. Hier die nächsten 3 Meter weiter, nächste Angrabung.
Man hat dem Herrn Koslowski angemerkt, wie sehr ihm das nahe geht, wenn dort Illegale einfach graben.
Für mich persönlich ist es ganz, ganz schlimm, wenn man einen toten Menschen findet, den angräbt, den ein weiteres Mal sozusagen schändet, den die Würde nimmt, den dermaßen beklaut. Es ist eine Katastrophe. Also so geht man nicht mit toten Menschen um.
Und ich habe 2019 schon mit ihm gedreht und auch da hat er sich schon wirklich sehr, sehr echauffiert über diese illegalen Grabräuber. Er sagt letzten Endes nichts anderes, als dass das ein Raubüberfall an einem Toten ist.
Das eine sind ja diese menschlichen Überreste, die Gebeine, Albrecht. Aber dieses Graben auf eigene Faust, das ist auch gefährlich, weil nicht selten liegt da auch Munition.
Das kann passieren. Wir hatten das selber erlebt jetzt bei der Ausgrabung in der Oberlausitz. Das habe ich jetzt im Film gar nicht thematisiert. Lag dort neben dem Toten ein Kopf einer Panzerfaust. So, die lag dann da draußen rum. Ich dachte mir, was ist das denn? Und das heißt, der Kampfmittelräumdienst ist dort regelmäßig im Einsatz, hat dann auch diese Panzerfaust, diesen Kopf mitgenommen Und die war auch noch scharf gewesen. Also der Kopf war auch noch scharf gewesen. Also das ist wirklich nicht ungefährlich. Und einen Tag später, ich habe dann nochmal angerufen gehabt, meinte der Herr Koslowski, dass man an diesem Tag, einen Tag später, richtig viel Munition rausgeholt hätte. Weiß ich nicht genau, was das alles war. Und der Kampfmittelräumdienst hat sich dann entschlossen, diese Dinge, weil das einfach zu gefährlich gewesen wäre, diese Masse irgendwie abzutransportieren, dann direkt auf dem Feld nebenan gesprengt. So, und wenn man sich das überlegt, die Gräber sind gar nicht so tief teilweise, ja, dass die Munition 30, 40, 50 Zentimeter vielleicht nur im Waldboden liegt, wenn dann Waldbrände sind oder so, das ist kreuzgefährlich, ne? Und deswegen geht halt eben auch in Brandenburg die Feuerwehr, glaube ich, bei Waldbränden nur sehr ungern oder teilweise gar nicht dort rein, weil die Gefahr einer Explosion sehr, sehr, sehr groß ist. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Also beim Pilzesammeln bitte drauf achten, wenn man was Metallisches findet, nicht unbedingt mitnehmen oder durch die Gegend werfen, im Zweifelsfall eher die Polizei anrufen.
Ja, denn leider sind gerade rund um Berlin und dann eben in Brandenburg die Wälder immer noch voll
Absolut.
Mit solchen
Absolut,
Überresten ja. Und dann 80 Jahre ist das Kriegsende her, aber es gibt ja auch eine Bodenerosion und dann bewegt sich
genau.
Der Boden ja auch.
Völlig korrekt.
Ne? Ja. Albrecht, hast du denn jetzt bei deiner Recherche rausfinden können, woher diese Faszination kommt für diese Militarier?
Tja, die Motivation ist sicherlich ganz unterschiedlich. Also das eine ist sicherlich ein Interesse an militärhistorischen Gegenständen. Das finde ich sogar durchaus nachvollziehbar. Ich finde das auch total spannend. Was ist da im Boden vielleicht? Was kann man da alles finden? So, aber das ist das eine. Das andere ist, neben dem Interesse für diese Zeit, für diese Gegenstände vielleicht an sich, dass viele sich das halt zu Hause hinlegen, in die Sammlung legen oder aber verkaufen. Also ein monetäres Interesse ist halt bei vielen auch da, weil man weiß, man kann mit diesem Zeug richtig viel Geld verdienen. Und es ist so, dass man zum Beispiel in Sachsen, um überhaupt legal sonden gehen zu dürfen, muss man einen Kurs absolvieren. Der geht einen Tag, glaube ich, habe ich so in Erinnerung.
Kurze Zwischenfrage, man kann auch legal sondeln
gehen. Man kann legal sondeln, aber in einem sehr, 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 sehr begrenzten Rahmen. Aber selbst wenn ich diesen Kurs absolviert habe, kann ich nicht einfach dann losspazieren, sondern auch da gibt es ganz klare Regeln. Also ich darf so gut wie nirgendwo eigentlich auch legal sondeln. Das ist einfach mal Fakt. Und dann habe ich auch mit Josefine Falkenberg vom Landesamt für Archäologie in Dresden gesprochen. Die leitet dort Kurse zum Sondengehen. Und die Kurse sind Grundvoraussetzung dafür. Allerdings sind die auch heiß begehrt und über Monate hinweg ausgebucht. Frau Falkenberg fragt dann immer die Kursteilnehmer, das hat sie mir erzählt, was denn ihre Motivation sei. Und als Antwort hat sie dann ganz oft gehört, na ja, das habe ich bei TikTok gesehen oder bei YouTube, das finde ich ganz spannend, das will ich auch mal ausprobieren. Das heißt, die Hauptmotivation der Leute ist schon quasi einen Schatz zu finden und die denken, die ziehen dann los und finden das Bernsteinzimmer. Und das Absurde ist ja, dass ganz viele oder sagen wir mal einige, die diesen Kurs zum Beispiel absolviert haben, es legal tun dürften, in einem begrenzten Rahmen, illegal werden. Der Typ, der in der Oberlausitz bei der Ausgrabung, wo ich gewesen bin, das war einer, der so einen Kurs absolviert hatte, der also eigentlich ein Legaler gewesen ist, ein Ehrenamtlicher sozusagen, der ist dann auf illegalen Wegen unterwegs gewesen. Er hat dort in einem Wald gesucht, wo man eben in Sachsen nicht suchen darf und hat dort gegraben.
Das heißt im Prinzip, dass die Leute erstmal so einen Schein machen, aber dass es dann der Reiz auch groß ist, weiterzugehen als das, was erlaubt ist.
Absolut, absolut. Also das bedenken viele auch gar nicht. Die denken sich, die haben dann so einen Kurs, wobei die bekommen bei den Kursen natürlich schon ganz klar gesagt, in welchem Rahmen das überhaupt passieren darf. Zum Beispiel in Brandenburg ist es nicht nur mit so einem Wochenendkurs getan, das zieht sich über mehrere Wochen. Ja.
Muss man auch Geld für bezahlen wahrscheinlich?
Nee, das ist kostenlos.
Ah.
Ja, aber die Kurse sind komplett ausgebucht, über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg. Und man muss das dann in Sachsen, so habe ich es in Erinnerung, na nicht wie erneuern, aber man muss sich melden und nach wie vor ein Interesse bekunden und dann kann man dann weiter sondeln gehen. Aber du darfst zum Beispiel nicht in Wäldern, du darfst nicht auf ehemaligen Kriegsstätten. Ich glaube, in Sachsen darf man nur auf umgepflügten Äckern sondeln gehen. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr begrenzt. Natürlich auch dort nur mit einer Genehmigung des Eigentümers, des Bauern zum Beispiel. Du musst immer, wenn du sondeln gehst, vorher die zuständige Denkmalbehörde fragen und informieren. Und noch entscheidender ist, wenn du was findest, egal ob es nun legal oder illegal ist, du musst es melden. Du musst es den Denkmalbehörden melden, anzeigen und vorlegen. So, und das machen halt viele nicht. Ganz wichtig dabei, wer Funde unterschlägt oder gar illegalen Handel damit betreibt, der kann sich sogar strafbar machen.
Du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile mit diesem Thema, Albrecht. Also es gab diverse Berichte, auch im ARD-Magazin Fakt und im MDR-Nachrichtenmagazin Exakt. Jetzt hast du den Film gemacht und du bist auch unterwegs in Foren und du hast mir erzählt, in einem Forum bist du als Indiana Jones für Arme bezeichnet worden. Ist das ein Ansporn für dich, da weiterzumachen mit der Recherche?
Ob es jetzt ein Ansporn ist, weiß ich nicht, aber ich musste sehr lachen. Ich bin schon als wirklich vieles bezeichnet worden, aber als Indiana Jones für Arme sicherlich noch nicht. Das hat damit zu tun, man sieht im Beitrag, wie ich dort in Brandenburg in Halbe in den Wäldern unterwegs bin und versuche, diese Illegalen zu treffen und habe einen Rucksack auf. Da sind aber letzten Endes, ist da Technik drin, verschiedene Kameras, Objektive. Und die Leute dort in diesem Forum haben vermutet, dass das suggerieren sollte, dass ich da tagelang in den Wäldern unterwegs bin mit Verpflegung für eine Woche oder so. Und eigentlich wäre ich nur 10 Meter vom Hauptweg in den Wald reingegangen. Da musste ich wirklich sehr lachen, es waren schon 100 Meter. Und ich muss über sowas lachen. Ansporn ist das jetzt nicht, aber es ist ein spannendes Thema. Und selbstverständlich bleibe ich da an diesem Thema auch dran, klar.
Da bleiben wir gespannt. Vielen Dank für diese Recherche, für den Film und für dieses Gespräch.
Ich danke dir, Cecilia, für die Einladung.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Den Film von Albrecht Radon findet man in der ARD-Mediathek als Exactly und auf YouTube. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Zum Beispiel ist das jetzt auch möglich auf Spotify oder immer in unserer MDR-Investigativ-Community auf YouTube. Von MDR-Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um keine zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 1. Dezember. Bei Esther Stefan geht es da um das Thema harter Staat gegen Klimaaktivisten.